Liebe Gemeinde, der letzte Sonntag im Kirchenjahr handelt von den letzten Dingen, von Tod und Ewigkeit und von unserem Verhältnis dazu. Es ist gut, dass es solche Tage des Gedenkens gibt. Wir wollen die nicht vergessen, die uns vorausgegangen sind in das große Geheimnis des Todes. Viele Menschen gehen heute auf die Friedhöfe. An den Gräbern ihrer Lieben werden sie still. Auch unsere sterbliche Hülle wird einmal in der Erde ihre letzte Ruhestätte finden. Unser Körper ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Auch die Erde, der wir unsere Toten zurückgeben, ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Das verstehen wir nach der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten besser denn je. Nicht einmal die Weiten des Weltraums sind für die Ewigkeit gemacht. Es wird eine Zeit der Verwandlung über diese Welt kommen und über all das, was in ihr ist. Das haben die Menschen schon immer geahnt. Auch Jesus hat mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Was ist, wenn diese Welt zu Ende geht? Wie wird das sein? Und nach dem Markus-Evangelium haben Jesus und seine Jünger, vier von ihnen, an einem wunderbaren Ort über dieses Thema gesprochen. Auf dem Ölberg saßen sie, gegenüber der Stadt Jerusalem. Ich war in den 90er Jahren mehrmals dort und fand, das ist einer der schönsten Plätze, die es gibt in Israel. Da zu sitzen, das bringt einem ganz von selber Gedanken über alles, den Sinn, das Ende, den Zweck des Lebens. Man hat einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Ihr könnt es hier sehen. Da ist der Tempelplatz zu sehen mit der goldenen Kuppel des Felsendomes. Früher stand dort der Tempel, der jüdische Tempel. Man sieht die Stadtmauer mit ihren Toren und dazwischen das Kidrontal. An den Hängen der Hügel und im Tal sind etwa 100.000 Gräber. Das sind diese Kisten, die da stehen. Die sind überirdisch, Sarkophage. Da oben saß Jesus mit seinen engsten Vertrauten. Da waren die Gräber da wahrscheinlich noch nicht oder nicht so viele jedenfalls. Da saß er mit Petrus, mit Jakobus, mit Johannes und mit Andreas. 2 Tage vor seinem letzten Abendmahl saßen sie dort. Vorher waren sie im Tempel gewesen und beim Hinausgehen hatte Jesus gesagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und oben auf dem Ölberg angekommen, wollten die Jünger es genauer wissen. Wann wird das geschehen? Und dann spricht Jesus über das Ende der Welt. Ich lese aus Markus 13 die Verse 28 bis 37. Vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Sobald sein Zweig saftig geworden ist und Blätter treibt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt ihr auch, wenn ihr dies geschehen seht, wissen, dass er nahe ist und vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Jenen Tag oder jene Stunde kennt niemand, die Engel im Himmel nicht, der Sohn nicht, nur der Vater. Gebt Acht, bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes ging und verließ sein Haus. Er verließ sein Haus, gab seinen Knechten Vollmacht, jedem seine Aufgabe und dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder am frühen Morgen, damit er, wenn er auf einmal kommt, euch nicht schlafend finde. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, seid wachsam. Am Toten Sonntag erinnern wir uns an die Menschen, die der Tod uns genommen hat, und wir bedenken dabei zugleich unsere eigene Endlichkeit. Und zugleich blicken wir über unser kleines Leben hinaus in die Zukunft dieser Welt auf Gottes Ewigkeit. Deswegen ist auch Ewigkeitssonntag. Dieser Sonntag hat 2 Gesichter. Im Predigttext geht es um die zweite Perspektive, um den Anbruch von Gottes Ewigkeit. Offenbar kann man die verschlafen. Darum gilt es, wachsam oder wach zu sein. Das ist der Weg, wie wir mit dem Wissen leben können, dass unsere Lebenszeit abläuft und irgendwann zum Ende gekommen sein wird. Wachsam sein, wach sein. Jesus spricht, wie so oft, in Gleichnissen. Der Feigenbaum war einer der wenigen Bäume im Nahen Osten, die im Winter ihre Blätter verlieren und im Frühjahr neue austreiben. Laubwälder gibt es da so gut wie nicht. Zuvor hat Jesus von Verführung gesprochen, von Krieg, von Erdbeben, von Hungersnöten, von Verfolgung und Flucht, von Verrat und Hass, von falschen Messiasen und kosmischen Katastrophen und schließlich vom Kommen des Menschensohnes und der Sammlung seiner Erwählten. Eigentlich alles ziemlich düstere, unerfreuliche Themen, ziemlich beunruhigend. Und dann sagt er, schaut auf den Feigenbaum. Der steht im Winter kahl da und wirkt abgestorben. Und irgendwann beginnt er, grüne Blätter und kleine Feigen hervorzubringen. Dann sieht man, der ist gar nicht tot. Er erwacht zum Leben und er wird schon bald in einem dichten Blätterkleid stehen und süße Früchte hervorgebracht haben. Jesus vergleicht die leidende Welt mit einem kahlen Feigenbaum, der sich bereit macht zum Austreiben und zum Fruchtbringen. Das ist überhaupt kein Untergangsbild, von wegen Weltuntergang. Es ist ein Bild für das Leben, das den Tod überwindet. Eigentlich ziemlich überraschend an dieser Stelle. Himmel und Erde vergehen, so viel steht fest. Und daran zweifelt auch niemand. Unsere Sonne wird irgendwann ausgebrannt sein, dann wird sie sich ausdehnen zuerst und dann in sich hin zusammenstürzen. Die Ausdehnung wird so weit gehen, dass die Erde von der Sonne verschlungen wird. Lange vorher wird alles Leben hier schon verglüht sein. Bis dahin sind es noch rund 1 Milliarde Jahre, wir haben also noch etwas Zeit. Allerdings schaffen wir es wahrscheinlich schon sehr viel schneller, größere Gebiete unserer Erde unbewohnbar zu machen. Letzte Nacht ist der Weltklimagipfel in Sharm el-Sheikh zu Ende gegangen und es ist nicht unbedingt sehr ermutigend, was dort als Ergebnis herausgekommen ist. Es soll einen Ausgleichsfonds zur Entschädigung von Staaten geben, die durch Extremwetter und Dürrekatastrophen besonders betroffen sind. Dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden kann, das glauben viele Wissenschaftler inzwischen nicht mehr. Es kommen ruppige Zeiten auf unseren Planeten zu. Deutschland ist davon schwer betroffen und wir merken das. Aber Jesus hat nicht von berechenbaren kosmischen Katastrophen oder von menschengemachten ökologischen Katastrophen gesprochen. Gott führt die Regie. Er wird es sein, der Himmel und Erde ein Ende setzen wird. Ob in Milliarden Jahren oder in der nächsten Woche, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es beschlossene Sache ist. Diese Welt ist sterblich, so wie wir es auch sind. Die unvergänglichen Worte Jesu Christi machen das ganz klar. Aber sie machen auch klar, dass niemand außer Gott weiß, wann es soweit ist. Nicht einmal Gottes Sohn wusste es, als er damals mit seinen Jüngern auf dem Ölberg saß. Er rechnete damit, dass lebende Zeitgenossen das noch erleben. Die sind inzwischen lange tot. Zeit und Stunde weiß immer noch niemand. Wie können wir mit so einer unklaren Aussage leben? Wenn der Arzt mir eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert, dann möchte ich doch bitte gerne wissen, wie lange ich noch Zeit habe. Aber kein Arzt wird mir das auch auf den Tag genau sagen können. Manch einer, dem sein Arzt nur noch ein paar Monate gegeben hat, der hat seinen Arzt um Jahre überlebt. Auch das gibt es. Das Gleichnis vom Feigenbaum ist das Einzige, was Jesus uns an die Hand gibt. Wenn es zu Ende geht, dann beginnt in Wirklichkeit etwas zu keimen und zu sprossen. Das Leben bricht heraus. Das ist es, worauf ihr euch einstellen sollt. Da beginnt etwas zu leben bei all dem, was auch untergehen wird. Das ist das Entscheidende daran. Vielleicht bedeutet es, dass das Leben in den Kirchen und Gemeinden aufblüht, dass der Glaube anfängt, attraktiver zu sein, die Gottesdienste interessanter für die Menschen, die Gemeinde relevanter. Vielleicht sind das nur Wunschträume eines alternden Pastors, wer weiß. Aber warum sonst gibt Jesus seinen Jüngern so ein Hoffnungsbild aus der Natur, wenn es um Bedrängnis und Weltende geht? Sonst sagt Jesus nichts zu der Frage, die die Jünger beschäftigt, zu dieser Frage, wann wird es soweit sein? Ihm geht es um was anderes. Wachet, seid wach und wachsam und schlaft nicht ein. Das kleine Gleichnis vom Türhüter bringt diesen Gedanken auf den Punkt. Es ist gut, so zu leben und unsere Aufgaben so zu erfüllen, dass wir nicht unangenehm überrascht werden, wenn Christus plötzlich da ist. Wir können als wache und mündige Menschen einschätzen, was Not tut in dieser Welt und was unser Beitrag dazu ist. Theoretisch können wir das, praktisch tun wir es aber nicht. Es gehört dazu, genauso Energie zu sparen, wie bescheidener zu werden. Das ist unsere nächste Aufgabe für lange, lange Zeit. Es gehört genauso dazu, im Frieden zu sein mit uns selber und mit den Menschen, mit denen wir leben. Auch das ist eine Menschheitsaufgabe, die vor uns liegt. Es gehört dazu, uns selbst und andere zu einem verantwortlichen Leben anzuleiten. Bildungsarbeit. Zu einem Leben, das sich seiner Begrenzungen bewusst ist und auch seiner Fehler und das daraus lernt. Wer ein Christ sein will, der macht zuallererst Schluss mit dem Selbstbetrug. Es geht in dieser Welt nicht um uns. Das ist eine schwere Kränkung für unser Ego. Als Kinder dachten wir alle, die ganze Welt dreht sich um uns. Alles ist für uns da und kümmert sich um uns und man schaut uns freundlich an und gibt uns Sachen und allen ist wichtig, dass es uns gut geht. Ja, irgendwann merkt man, gut, das ist die Zeit der Kindheit. Leider denken viele Erwachsene immer noch genauso. Alles muss sich um mich drehen, dass ich meinen Spaß habe und dass es mir gut geht und alle anderen sind dafür verantwortlich, dass das so geschieht. So ist es leider nicht. Aber ein sorgloses Leben in Wohlstand und Sicherheit fördert diese Haltung oder hindert uns beim Aufwachen. Das Kreuz Christi ist das Symbol dafür, dass es nicht um uns geht. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und weiter, ich lebe doch nicht nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht um Christus, den Auferstandenen. Er lebt in uns und er ist unsere wahre Identität, unsere erlöste Natur. Das ist so ein Satz, der sagt sich leicht, aber das ist eine geistliche Erkenntnis, die muss wachsen ein ganzes Leben hindurch. Wer bin ich eigentlich? Bin ich der, von dem ich meine, dass ich der bin, der mir gespiegelt wurde mein Leben lang? Oder bin ich jemand ganz anders? Wer bin ich in Gottes Augen? Gott sieht mich durch die Brille seines Sohnes. Und das, was in mir wächst, das, was in mir Gestalt gewinnt, so wie er gelebt hat, so wie er gewesen ist, das ist ewig und unzerstörbar. Und das ist maßvoll und das ist die Hoffnung der Welt, dass Menschen, die so verwandelt sind von ihm, hier die Welt in eine bessere Richtung steuern. Zu diesem Bewusstsein müssen wir erwachen. Ob und wie das geschieht, das liegt nicht in unserer Hand. Was wir tun können, ist einfach nur beten, dass es geschieht, bei uns und bei anderen, dass wir aus dieser Ego-Illusion aufwachen. Die Wachsamkeit hat also eine positive Zielrichtung. Es geht nicht darum, die Zeitspanne bis zum Inferno einzuschätzen und irgendwelche Berechnungen anzustellen. Jetzt ist die fünfte Schale oder die siebte Posaune. Das haben Menschen lang genug gemacht und es gibt eine sehr amüsante Seite im Internet, wo die Weltuntergangsvorhersagen aufgelistet sind. Es ist eine endlos lange Liste. Wir haben am 25. September einen verpasst und der nächste ist 2026. Mal gucken, was dann ist. Christus kommt schon heute in unser Leben. Er steht da vor der Tür und klopft an. Und eines Tages kommt er sichtbar für alle. Sein Kommen ist ein freudiges Ereignis. Auch bei all dem, was kaputt geht in dieser Welt, dieses Kommen ist etwas, auf das wir sehnsüchtig warten können. Er kommt zum Gericht und auch das ist keine Ansage von etwas, wovor wir uns fürchten müssen. Denn sein Gericht ist so, dass er jedem Menschen gerecht wird. Er wird denen Recht schaffen, die Unrecht gelitten haben und die zurechtbringen, die Unrecht getan haben. Es ist für jeden das Beste, was ihnen passieren kann, dass dieser Richter sich mit ihnen befasst. Er wird das alles mit demselben liebevollen Verständnis betrachten, unser ganzes Leben, mit demselben liebevollen Verständnis für unsere Motive, das er hatte, als er mit der Ehebrecherin zu tun bekam oder als er das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählte, der sein Vermögen durchgebracht hat und bei den Schweinen landete. Wir müssen dieses Gericht nicht fürchten. Sein richtendes Wort wird uns ausrichten auf ihn hin und unsere Seele vollständig gesund machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Damit sind wir jetzt bei der anderen Perspektive dieses Sonntages. Das Ende der Welt ist ja letztlich nur insofern interessant für uns, als dass es auch unser eigenes Ende bedeutet. Das eigene Ende ist aber ungleich präziser absehbar als das Ende dieser Welt. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, weiß Psalm 90. Und irgendwo in dieser Größenordnung bewegt sich die durchschnittliche Lebenserwartung. Heute als fromme Leute mit vergleichsweise wenigen Risikofaktoren können wir ein paar Jahre draufschlagen. Aber das war's dann. Es gibt nichts, was sicherer ist als unser eigener Tod. Und dennoch leben wir damit, dass wir Tag und Stunde nicht kennen. Wir sind sehr geübt darin. Wir kennen nur Tag und Stunde derer, die wir gehen lassen mussten. Heute denken wir besonders an sie. Vielleicht steht dabei noch die Trauer im Vordergrund. Vielleicht aber auch schon die Dankbarkeit für all das, was sie uns geben konnten. Eines Tages werden andere mit diesen Gefühlen an uns denken. Vielleicht schon nächstes Jahr am Ewigkeitssonntag. Vielleicht auch erst sehr viel später. Wir wissen das nicht. Gerade deshalb ist es wichtig, wach zu werden und wach zu bleiben und vom Ende her zu leben. Jesus will seinen Jüngern sagen, lebt euer Leben im vollen Bewusstsein, dass jeder Tag euer letzter sein könnte. Lasst euch nicht einschläfern von all dem, was Augen und Ohren verlockt und was die Herzen hart und leer macht. Schiebt das, was wichtig ist, nicht vor euch her bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir können sehr leicht überprüfen, was uns wirklich wichtig ist. Mit einem ganz kleinen Gedankenspiel stellt euch vor, der Tod klopft heute an eure Tür und es gelingt euch, ihm noch einen Tag abzutrotzen. Was würdet ihr tun an diesem einen Tag? Mit wem würdet ihr reden? Was würdet ihr erledigen? Was wäre euch so wichtig, dass ihr alles andere stehen lassen würdet? Wessen Nähe würdet ihr suchen? Vielleicht würde es an diesem letzten Tag um verletzte Beziehungen gehen oder um Schuld, vielleicht darum, jemandem mitzuteilen, wie viel er euch bedeutet. Jesus sagt uns heute, verliert keine Zeit damit. Schon morgen kann unser letzter Tag sein oder der letzte Tag dessen, mit dem wir gerne etwas geklärt hätten. Das ist das wirklich Wichtige im Leben. Heute ist nicht nur Totensonntag, heute ist zugleich Ewigkeitssonntag. Und damit sprechen wir dem Tod seine Endgültigkeit ab. Auch wenn wir wissen, dass der Tod unseren Körper und unser Leben, so wie wir es kennen, zerstören wird, so haben wir doch die Hoffnung über den Tod hinaus. Jesus Christus hat den Tod überwunden und ist zu neuem Leben auferstanden. Und wir haben deshalb Grund zur Hoffnung, dass es uns genauso gehen wird, dass Gott uns auferwecken wird zu neuem Leben, wie auch immer das aussieht. Der Geist Gottes in uns ist ein starkes Indiz dafür, dass das wahr ist. Es ist wichtig, angesichts der eigenen Endlichkeit und der Endlichkeit unseres Planeten wachsam und wach zu sein für das Nötige, das zu tun ist. Genauso wichtig ist es, die Hoffnung auf den kommenden Christus festzuhalten, denn unser Leben wird einmal, ja, zu Ende gehen, aber das wird nicht das Ende sein. Unser Leben wird im Gedächtnis Gottes in aller Ewigkeit bestehen bleiben und in Ewigkeit in neuer Qualität auferstehen. Auch wenn unsere Vorstellungskraft hier versagt, aber unsere Zuversicht ist fest und sie ist fest gegründet auf die ewigen Worte Christi, der gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.